Wir haben es gesagt, wir haben es vermutet, wir haben es von den Dächern geschrien, naja, noch nicht ganz von den Dächern, aber wahlweise aus dem vierten oder dritten Stock geschrien, Johannes und ich, dass Sony und Microsoft sagen, hört endlich auf, unsere Spiele zu kaufen und fangt bitte an, sie zu abonnieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf robertsanddragons.de und daran geht die Welt zugrunde.de. Habt ihr schon euer Abo abgeschlossen? Früher war das ja so ein Ding, ne? Man hat ja Zeitschriften abonniert.
Oder Jamba.
Oder Jamba, genau, das Schuldengrab vieler Jugendlicher und Auszubildender. Früher hat man also Abos abgeschlossen. Die wenigsten Haushalte haben heute noch ein Zeitungsabo. Wir beide, Max und ich, wir haben im Studium noch etwas über das große Zeitungssterben gelernt. Bei manchen Zeitungen ist es schlimm, bei manchen nicht so. Hallo Bild. Wobei auch da könnte man natürlich, da würde ich die These vertreten, dass die Bild keine Zeitung ist im eigentlichen Sinne. Aber whatever. Der Trend geht also weg vom Abo hin zum individuellen Konsum, außer bei Videospielen. Da geht der Trend hin zu Spiele-Abos, und zwar geballte Spiele-Abos, Humble Bundle, beziehungsweise Humble Choice, wie es genannt wird, was ich zugebe und auch schon mehrmals erwähnt habe, was ich immer noch nicht abonniert habe. Microsoft bietet sowas an mit dem Microsoft Game Pass, Sony hat sowas ähnliches laufen. Also da gibt es schon bestehende Angebote. Ich glaube, so der Microsoft Game Pass ist so das bekannteste. Und wir haben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, welche Strategie da jetzt Sony und Microsoft verfolgen. Aber es ist in den letzten Monaten, auch in den letzten Wochen nochmal so ein bisschen klarer geworden, dass das eigentlich für zumindest die beiden großen Konsolen-Publisher der Fokus ist in den nächsten Jahren, Tagen vielleicht auch, aber vor allen Dingen in den nächsten Jahren.
Gut, Tage sind ja sogar fast spannender, auch wenn das jetzt unser kleiner Versprecher war. Passt in dem Sinne ganz gut, dass wir jetzt zum Beispiel gerade einen Titel haben, der jetzt nicht der Titel schlechthin ist. Es ist ein Sporttitel, ja, es ist eine Sportart, die uns in Deutschland überhaupt nicht interessiert. In der Videospielbranche war es jetzt trotzdem mal was Besondereres, weil MLB The Show ist von einem Sony-Studio, Sony San Diego, wird das kreiert und war bisher ein Exklusivtitel und jetzt ist es auch auf der Xbox und es ist nicht nur auf der Xbox, sondern es ist im Game Pass und es kann mehr oder minder von Tag 1 an gespielt werden.
Und das ist ja auch ganz interessant, das ist ja auch eine Sache, die Sony in letzter Zeit gerne macht. Da haben wir ja auch schon ein Statement gesehen von irgendeinem Sony Chief irgendwas Officer, der gesagt hat, ja, also wir haben da diese Spiele und wir denken schon darüber nach, wie wir noch ein bisschen mehr Geld daraus pressen können. Ich paraphrasiere, aber das war im Grunde genommen die Botschaft, die er da gesagt hat. Und deswegen haben wir auch sowas wie Horizon Zero Dawn auf dem PC über Steam. Deswegen, und das wette ich fast mit dir, wird Days Gone wird ja auf dem PC erscheinen, das wissen wir ja. Wenn es nicht schon längst der Fall ist, wir sind alle ein bisschen alt und fertig von der Arbeit, deswegen verzeiht uns, wenn wir jetzt gerade nicht unser Top-Game hier haben. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, bin mir nicht sicher, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Ghost of Tsushima vielleicht in 2 Jahren auch nochmal eine PC-Version erhält. Also wir sehen, dass Sony da diversifiziert. Wir sehen aber auch, dass diese Sachen wie Microsoft Game Pass eben auch mit Exklusivtiteln und vor allen Dingen mit First-Day-Exklusivtiteln spielen. Zusätzlich zu MLB The Show hatten wir, als es gestartet ist, ich glaube, letztes Jahr rum, ja, muss September, Oktober letzten Jahres gewesen sein, Grounded, das neue oder ein neues Spiel der Obsidian Studios, so dieses Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Survival-Dingsbums, das war im Early Access, das ist auch ganz interessant, direkt über den Game Pass verfügbar und es haben tatsächlich sehr viele Leute gespielt.
Weil, und das haben wir auch schon öfter angesprochen, dieses Netflix-Phänomen, also Johannes hat zwar am Anfang angesprochen, bei Spielen geht's zu Abos, aber da sind Spiele natürlich nicht allein. Das ist ja was, was wir in der Entertainment-Branche derzeit sehen. Ob es Disney ist, ob es Apple ist, ob es Netflix ist, ob es Spotify, Tidal, Kobus und wie sie alle heißen. Jeder versucht so sein Stück vom Kuchen abzubekommen. Das Schöne für Microsoft und Sony ist natürlich, dass sie da auf dem Konsolenmarkt relativ allein sind. Nintendo ist natürlich noch da, aber die machen ihr komplett eigenes Ding.
Aber die Frage ist, wird Nintendo da rumkommen?
Ja, jein, also sie werden vielleicht nicht um ein Abo-System rumkommen, aber sie haben ihre ganzen eigenen Marken und mit denen scheinen sie derzeit auch zufrieden zu sein. Also da will ich mich heute mal noch nicht aus dem Fenster lehnen, weil Nintendo wirklich ein spannender Einzelfall ist, der scheinbar zufrieden ist mit seinem System, wie sie Geld machen. Und ich meine, Nintendo hat sich ja, wir haben keine Mikrotransaktionen, aber möchten Sie einen Amiibo? Also Nintendo wird da gerne mal ein bisschen kreativer, um Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und es ist nicht negativ gemeint. Es ist ein Unternehmen, es will Geld machen. Genau wie Microsoft und Sony. Johannes hat ja eben auch schon paraphrasiert, wie kriegen wir noch mehr Geld aus den Leuten. Übrigens auch da interessanter Punkt, dass ich denke, dass wir eher sehen werden, dass so Spiele wie eben MLB The Show und also falls Sony noch ähnliche Titel hat, auch auf der Xbox landen werden. Auf dem PC werden wahrscheinlich sowieso die meisten Titel landen. Aber was ist das Interessanteste an einem Titel wie MLB The Show? Wenn jetzt jemand sagt, hä, warum ist Sony so blöd und gibt einen Exklusivtitel aus der Hand? Ja, okay, dann wird er halt ein paar Mal weniger auf der PlayStation verkauft. Aber das Wichtigste bei diesem Sportspiel, wie bei allen Sportspielen seit vielen Jahren, ist ein Online-Modus, in dem ihr Kartenpacks und dergleichen kaufen könnt, euren eigenen Kader zusammenstellt, mit anderen Spielern tauscht, teils mit Ingame-Geld, teils mit Echtgeld. Das ist auf Dauer ein viel größeres Geschäft als 10.000 mehr verkaufte Spiele, weil der Mythos des System-Sellers ist, glaube ich, lange vorbei, wie wir auch gerade, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich schneide es kurz an. Ja, Sony und Microsoft können sowieso nicht so viele Konsolen gerade herstellen, wegen der Knappheit von Halbleitern, müssen wir euch jetzt nicht langweilen mit, aber die Leute haben diese beiden Konsolen halt trotzdem vorbestellt, wie blöd, obwohl es keine Spiele dafür gibt. Der System-Seller, zum Beispiel bei der Xbox, ist dann tatsächlich auch von einigen Branchen, Journalisten, also in der Hinsicht halt Experten auch gewesen. Naja, ihr habt eine sehr leistungsfähige Konsole und holt euch einfach den Game Pass. Dann habt ihr halt x-tausend Spiele. Ja, die sind auch alle erstmal nur upgradebar. Also im Zweifel könnt ihr euch einfach nur eine Xbox One kaufen. Aber es ist nicht so, als könnt ihr nichts spielen mit der neuen Konsole. Es sind nur Sachen, die konntet ihr auch mit eurer Konsole vorher schon spielen. Und das klingt erstmal alles nicht so aufregend, aber dieses Grounded-Beispiel von Johannes eben ist ganz gut, weil einfach nur die Verfügbarkeit und das Gefühl von, es ist kostenlos. Ist es natürlich nicht, weil ihr das Abo zahlt, aber ihr kennt das vielleicht, wir hatten das Thema auch schon. Abokosten sind irgendwas, was irgendwann im Hinterkopf verschwindet. Ich denke ja nicht jeden Tag darüber nach, dass ich für meinen Handyvertrag x Euro im Monat ausgebe. Ich denke nicht jedes Mal, wenn ich Netflix anmache, darüber nach, dass ich x Euro im Monat ausgebe. Was ich vielmehr mache ist, oh ja, Queen's Gambit, ich habe zwar überhaupt keinen Bock auf Schach, aber ich gucke mir das jetzt mal an. Und plötzlich 6 Stunden später und hast eine Staffel durchgeguckt. Einfach nur, weil es da, also ich will nicht sagen, dass die Serie schlecht ist oder gut ist, sondern ich will einfach nur sagen, die Verfügbarkeit macht's. Und das machen diese Abo-Systeme. Und damit sind sie für den Nutzer scheinbar oder anscheinend sehr, sehr lukrativ. Und gleichzeitig können Microsoft und Sony halt sagen, ist uns egal, dass wir diese Einzelrevenues nicht mehr bekommen für das Spiel. Denn von diesen 70 Euro bekommen sie dann ja am Ende vielleicht, keine Ahnung, 20 oder 30 Euro. Der Rest geht an den Publisher. Und da, also, oh nee, es wär, also da wird noch mehr aufgeteilt. Ich vereinfache jetzt mit Absicht stark. Aber in Zukunft ist es dann halt wirklich dieses, na, ich krieg nicht was für ein eigenes Spiel, sondern ich krieg jeden Monat von jedem Spieler 10 Euro, 15 Euro. Und das wird sich, wenn es ähnlich erfolgreich ist wie andere Abo-Modelle, viel mehr rechnen als dieser sehr altbackene, oh Gott, lass uns mal 7 verschiedene Collectors Edition rausbringen und hoffen, dass ein paar Whales, also ein paar Wale, so doof sind und die wirklich kaufen, während viele Leute den Kram halt dann doch erst irgendwann im Sale kaufen und wir dann die Spiele deswegen wieder einen Reinfall nennen, weil am Anfang haben sie halt nur so 2 Millionen Leute gekauft.
Und da würde ich eben sagen, das ist vielleicht sogar ein gutes System von diesen Abo-Modellen, dass sie den Fokus wegbringen von diesen, wie oft hat sich das Spiel in der ersten Woche, in der zweiten Woche verkauft, sondern eben mehr Wert legen auf, wie oft wurde das vielleicht runtergeladen, wer hat es alles ausprobiert, ja, wo ist die Marke präsent. Also das könnte eine gute Entwicklung sein. Eine weitere Entwicklung könnte sein, dass auch gleichzeitig der Fokus wegkommt von diesen halt AAA-System-Seller-Titeln. Einfach, weil wir eine größere Auswahl haben durch diese Abo-Modelle. Das heißt, ich kaufe mir kaufe ein Abo, weil ich Spiel A, B, C und F da drin finde. Und mit E und G und H kann ich vielleicht nichts anfangen, aber das ist dann egal, weil ich habe die Spiele, die mir wichtig sind. Ja, das könnten positive Entwicklungen sein. Negative Entwicklungen sehe ich vor allen Dingen, wie wird es eben, das hast du ja gerade angesprochen, wie wird es abgerechnet mit den Entwicklerinnen und Entwicklern? Werden die vielleicht dadurch benachteilt? Klammer auf, ja natürlich. Das ist ja im Interesse von Sony und Microsoft, dass die da am meisten Geld rauskriegen und nicht eben die Entwicklerinnen und Entwickler. Und ich sehe halt die Gefahr, dass kleinere Indie-Titel da eben ganz klar untergehen können, eben weil sie nicht mehr diese eigene Plattform besitzen können.
Und wer da jetzt sagt, ah, typisches Mehrspielergeschwätz, die Publisher sind, also in dem Fall Microsoft und PlayStation, oh, die Plattformbetreiber sind so böse und die anderen bekommen so wenig Geld, den Entwicklern geht's auch bestimmt ganz super. Hey, wir hatten gerade erst, dass eines der großen Tiere bei den Bend Studios mehr oder minder, um auch wieder paraphrasieren, auf Twitter gesagt hat, ja Leute, hättet ihr Days Gone mal am Anfang gekauft für den Vollpreis, hätten wir vielleicht auch von Sony Backing bekommen für, ja, das hat Geld gemacht, ihr könnt ein Sequel machen. So wurde gesagt, nee, macht mal, ihr könnt wieder irgendwas remastern oder so, womit wir auch tatsächlich Geld machen, aber euer komisches Apokalypsen-Ding wollen wir nicht haben. Jetzt auch dahingestellt, das Spiel ist inzwischen kostenlos auf der PlayStation und ich habe es mir trotzdem nicht runtergeladen, weil ich so keinen Bock auf so ein Busywork-Spiel habe, was mich dann halt auch noch vom Setting nicht anspricht. Jetzt gucke ich mir das andere Busywork-Spiel an, das mich optisch zumindest ein bisschen anspricht, Horizon Zero Dawn, was ich aber auch, das ist 4 Jahre jetzt alt oder 3,5 Jahre und ich sitze da und denk mir, ja okay, jetzt wo es kostenlos ist, na gut, ich lad's runter, ihr habt mich, Sony. Ich meine, davon hat Sony natürlich finanziell überhaupt nichts mehr. Das ist ein reiner Marketing-Move, um ein paar Leute nochmal positiver zu stimmen und diese ganze Play-at-Home-Geschichte. Aber worum es tatsächlich geht, ist, die Studios, wie Johannes schon sagt, müssen irgendwo sehen, okay, wie machen wir da jetzt Geld? Beziehungsweise auch andersrum, was ist die Erwartung von Xbox und von Sony? Wie werden sie das berechnen? Werden sie es mit Downloads berechnen? Werden sie es mit den Transaktionen berechnen? Gehen die Transaktionen gar nicht an Sony und Microsoft, beziehungsweise in welcher Art werden die da beteiligt und die restlichen Sachen gehen auf den Entwickler zurück? Ich sehe da ganz, ganz, ganz schlimme Zeiten mit Spielen wie Genshin Impact auf uns zukommen, wo es dann ja im Endeffekt nur noch darum geht, für die Spiele zu sagen, wenn wir uns rentieren wollen, brauchen wir Mikrotransaktionen ohne Ende, weil den Rest des Geldes behält gefühlt Sony ein, beziehungsweise Microsoft. Ich sage nicht, dass es passiert, aber ich kann es natürlich sofort nachvollziehen, weil, und bevor ihr sagt, ich ziehe mir das aus der Nase, das ist die aktuelle Situation, die wir in den App-Stores haben von Google, von Apple und Co., wo es ja gerade auch mit Apple ganz viel Geschrei gibt, dass jemand wie Epic sagt, ey, ihr wollt da all unser Geld, ihr wollt dauernd 30% von jeder Transaktion. Das sehen wir überhaupt nicht ein.
Dasselbe sagt ja Epic über Steam. Das war ja das große, oder das ist ja das große Angebot von Epic, warum die Leute exklusiv oder zumindest eine Zeit lang exklusiv zu ihnen kommen sollen, weil Epic Games einen besseren Schnitt für die Entwickler anbietet als Valve.
Sagen Sie zumindest. Ja. Beziehungsweise warten wir, also seien wir ehrlich, so viel Zynismus muss sein, wir warten darauf, dass Epic groß genug ist und dann sagen kann, so, jetzt müsst ihr auch bei uns so und so viel zahlen, aber danke, dass ihr damals zu uns gewechselt seid. Ob so ist, wäre natürlich schön, wenn Epic das nicht macht.
Nee, ich sehe halt noch ein großes Problem, das in der Videospielbranche, glaube ich, nochmal ein Tick schlimmer ist vielleicht als bei den Streamingdiensten. Bei den Streamingdiensten wird sich das in den nächsten Jahren herauskristallisieren, nämlich es geht Qualität, es geht um Quantität vor Qualität und, ne, weil es geht ja darum, eine möglichst große Bandbreite an Spielen zu haben. Und das bevorteilt natürlich die Leute, die ohnehin schon Ressourcen haben, die schon Geld haben. Das heißt, die Leute, die schon groß im Business sind, und das sind in unserem Fall bei Videospielen eben Sony und Microsoft und Nintendo irgendwie, das ist Valve, das ist Epic Games, das ist Ubisoft, das ist Blizzard, Activision und EA, die werden davon bevorteilt. Wir sehen noch nicht, dass, oder wir haben gesehen, dass EA natürlich seinen eigenen Laden aufgemacht hat, versucht mit Origin, das haben sie jetzt wieder eingestampft.
Ja, Ubisoft auch.
Ubisoft auch mit seinem Uplay, glaube ich, aber das läuft ja, also das läuft auch jetzt wieder zurückgenommen so ein bisschen. Und da sehen wir halt schon, wie es sich um die Monopole schart. Ja, es ist eigentlich ein ganz großes Unglück, dass Sega nach dem Dreamcast aufgehört hat, in diesem Markt mitzuspielen, dass die Ouya, man kann jetzt über die Konsole sagen, was sie will, aber markttechnisch gesehen wäre die Ouya ein interessanter neuer Player oder Akteur in diesem Markt gewesen.
Ich habe nur eins über diese Konsole zu sagen. Ouya. Das ist der schlechteste Witz, den ich seit Episoden gemacht habe. Yes!
Und so haben wir jetzt aber die Situation, wir haben drei große Konsolenhersteller. Wir haben eine Plattform, Steam, die für den PC mehr als relevant ist, vielleicht noch zwei mit dem Epic Games Launcher. Aber das sind nicht viele Akteure in einem Markt, der ohnehin schon mittlerweile extrem kapitalintensiv geworden ist. Das heißt, wir werden da auch nicht viel sehen wahrscheinlich. Und das ist nicht gut für uns Verbraucher, denn wie Max schon sagt, wenn die kleineren Entwickler wenig Geld aus ihren Spielen ziehen können, ja, dann läuft es auf Mikrotransaktionen, Mini-DLCs und so weiter raus.
Wo du das gerade ansprichst, will ich auch nochmal zu den bekannten Alternativen in anderen Medien gehen. Und auch wenn ich weiß, dass unter anderem in den USA, wo aber auch ein ganz anderes Verhältnis zu zum Beispiel Bezahlfernsehen herrscht, in den USA ist es meines Wissens um einiges gewöhnlicher zu sagen, ich habe Disney Plus, ich habe Apple TV und ich habe Netflix.
Und Amazon Prime.
Ja, okay, Amazon Prime hat man ja sowieso. Das kriegt man inzwischen, glaube ich, quasi qua Geburt kommt Jeff Bezos ins Krankenhaus rein und stempelt jedes Kind mit so einem Amazon Prime Testmuster von 30 Tagen ab mit Geld zurück und Baby zurück Garantie. Denn in diesem Zeitalter sind wir angekommen. Aber ich kenne die Nummern, die Zahlen tatsächlich nicht in Deutschland, ob es hier noch ein bisschen aufgedröselter ist, dass man sagt, naja, ich habe jetzt schon Netflix, ich hole mir nicht auch noch Disney Plus.
Also die Angebote sind nicht so groß wie in den USA, da hast du recht, da hat im Grunde genommen jedes Kabelfernseh-Ding, also so NBC, ABC, HBO ist ja auch Bezahlfernsehen, CBS mit Star Trek, die haben alle ihren eigenen Streaming-Service mittlerweile. In Deutschland ist es so, wir hatten halt dieses Join, wir haben diese Telekom-Geschichte und natürlich Netflix und Amazon und so weiter, aber das hält sich tatsächlich noch in Grenzen.
Nicht nur das, man hat sich in den USA ja dann auch über Comcast war einer der großen Anbieter und ich weiß nicht, wer noch diese Pakete geben lassen müssen. Da gibt es in dem Sinne kein, du hast einen Fernseher, du hast einen Anschluss und bekommst irgendwie 20, 30 Sender, sondern Comcast sagt, hier sind 5000 Sender, von denen am Ende nur 10 funktionieren. Also Fox und was CBS und was da halt sonst noch so in dem Standardpaket drin ist. Aber dafür zahlst du dann halt auch irgendwie deine $200 im Monat. Oder was weiß ich. Also die sind da ganz andere Zahlen auch nochmal gewohnt. Wird hier wahrscheinlich auch noch mehr Einzug halten. Aber im Endeffekt ist natürlich schon die Frage, A, wie sehr unterscheiden sich diese Angebote, dass ich tatsächlich sage, also ich verstehe zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe Netflix und ich habe Disney Plus. Aber in 2-3 Jahren glaube ich schon nicht mehr, dass man sagt, ich habe Netflix, Apple TV und Disney Plus. Da werden höchstens, Disney ist dann halt so ein bisschen gefühlt wie Nintendo, weil die ihre Eigenmarken haben. Aber irgendwann werden die anderen sagen müssen, dass sie Allesfresser werden, weil es wahrscheinlich ähnlich laufen wird wie in der Musikindustrie. Denn ich, wenn ich Spotify habe, brauche ich nicht mehr Tidal und andersrum, weil ich bei einem schon so viel bekomme, dass ich sage, also die 3 Alben, die da jetzt überbleiben, die kann ich mir auch so kaufen.
Aber gerade in den USA ist diese Streaming-Situation halt relativ interessant, weil wir viele Akteure haben und weil nicht ganz so klar ist, wer sich durchsetzt und wer sich nicht durchsetzen kann. Wohingegen bei den Videospielen, und das ist ja mein ganzer Punkt, haben wir diese Situation nicht. Wir haben diese ganz wenigen Akteure, die mit ganz viel Geld diesen Markt, Verzeihung, zuscheißen können. Und um sich eben ihre Position zu sichern. Und das ist aus Verbrauchersicht immer und Verbraucherinnensicht immer kritisch.
Wir wünschen, wir hätten da jetzt noch eine positivere Message zu dem Thema. Ich meine, die positivere Message ist natürlich aus Verbraucher- und Verbraucherinnensicht, dass man sagen kann, wenn man so ein Angebot, wenn man es nicht eh schon wahrnimmt, also aber wenn man so ein Angebot bisher bei Musik kennt oder bei Filmen kennt und sagt, ich finde das total cool, dass ich so viel zur Auswahl habe und so viel haben kann. Das gute alte Prinzip, okay, gut, streichen wir mal, das bekannte Prinzip, Bang for your buck, gibt es auf jeden Fall. Für Leute, die viel Videospielen, wird sich so etwas immer rentieren, wenn sie viel spielen wollen. Ob sie da mit dem Markt was Gutes tun. Und ich sag's extra so, ob sie im Markt was Gutes tun wollen, damit, das ist dann halt die Frage. Sprich, was für Arten von Spielen werden wir damit unterstützen? Wenn wir sagen, weil so ist es ja auch im Musikmarkt. Ah, ich mag ja die kleinen Musiker, aber früher oder später gibt man halt auf, weil man sagt, es ist so viel angenehmer, 10 Euro oder sowas für Spotify im Monat. Ich komme an alle Musik ran. Ich kann mir die Musik inzwischen offline in der App speichern. Ja, ich spiele ja dafür ganz oft die Musik dieser Band ab, dass man weiterhin sagt, das hilft auch, das ist auch schön und auch gut, aber am Ende würdet ihr natürlich solche Musiker besser unterstützen, wenn ihr ihre Musik einfach kauft, aber zwischendrin wollen wir halt eben doch Miley Cyrus hören und die Rolling Stones und alles Mögliche, worauf, also den AAA-Scheiß.
Also ich nicht.
Ja, Johannes hört keine AAA-Musik, der hört nur japanische Ska-Musik und 69 Days of Static.
Du Arsch!
Wie heißen die eigentlich?
Das weißt du ganz genau, dass die 65 Days of Static heißen.
Nein, ich wollte tatsächlich 365 sagen. Aber hey, it's the best number. Also genug Blödsinn für heute. Ihr habt da bestimmt auch eure Gedanken zu. Dürft uns auch gerne sagen, warum ihr denkt, dass so ein Abo-Prinzip total gut ist, warum das total schlecht ist. Ich könnte noch eine komplette weitere Episode mit Johannes darüber sprechen, dass meine Hoffnung ist, dass Open-World-Spiele nicht verschwinden, aber tatsächlich ist sich nicht mehr rentiert, Open-World-Spiele zu machen, weil die zu groß und zu aufwendig sind, um tatsächlich immer wieder Neues bieten zu können, weil der Durchschnittsrezipient, will nicht jeden Monat wieder Staffel 1 von Stranger Things gucken. Ich will Staffel 5, ich will Staffel 7, ich will Staffel 13, ich will Staffel 18. Ich will ja immer was, also wir wollen ja immer was Neues, immer was Aktuelles und davon leben auch diese Abos. Johannes hat gesagt, Breite, große Bandbreite, viel Auswahl, selbst wenn die Auswahl bescheiden ist, weil uns das irgendwie einen größeren Value-Effekt im Kopf erscheinen lässt, als dass wir sagen, okay, ich habe hier bei diesem Service 250 Spiele, aber meine Güte, das sind 50 Spiele, die richtig gut sind und ich kann die jederzeit zocken, wenn ich will. Streets of Rage 1 bis 50.
Das war positiv gemeint.
Ich habe Max gerade einen bösen Seitenblick gegeben. Nein, was mir halt noch einfällt, ist, wenn wir an die großen Spiele-Streame, also kann man ja nicht sagen, ne, Spiele-Abo-Services denken, ist, was ist eigentlich, wenn ich mich entscheide, dieses Abo einzustellen? Habe ich dann keinen Zugriff mehr auf diese Spiele? Was ist dann mit Spielen, die ich installiert habe? Kann ich die dann noch wenigstens zu Ende spielen? Oder sagt das System, was ja durchaus möglich ist, nö, darfst du nicht, tschö. Also da sehe ich auch noch ein ganz großes Problem. Humble Bundle löst es ja oft so, dass du einfach den Steam Key kriegst, ja, also das Spiel gehört dann dir sozusagen. Am ehrlichsten wäre aber halt immer noch die Lösung, die GOG.com anbietet. Natürlich, die geben, die machen GOG.com verteilt das natürlich auch über seine Plattform und man, das ist alles digital, aber zumindest hat man immer die Möglichkeit, ein digitales Backup zu erstellen, das man sich runterladen kann. Das heißt, ich kann alles, jedes meiner viel zu vielen GOG.com-Spiele physisch runterladen und auf einer externen Festplatte speichern. Das kann ich bei Steam nicht. Ja, das kann ich beim Xbox Game Pass nicht. Das kann ich bei Sony auch nicht. Und da sollte man also immer dran denken, immer aufpassen. Es kann immer passieren, dass einem das Internet mal weggeht. Es kann immer passieren, dass man auf schlechte Zeiten fällt und so einen Service kündigen muss. Und dann will man wenigstens noch ein paar Sachen haben, die man, an die man festhalten kann. Und das ist auch ein ganz großes Verbraucher. Also aus VerbraucherInnen-Sicht ist das auch ein Problem. Da wollte ich nur kurz darauf aufmerksam machen. Und jetzt viel Spaß beim Spielen. Habt ein schönes Wochenende gehabt. Whatever. Und bis zum nächsten Mal.
Die Musik ist, war und wird sein von Lori of Joanne. Sofern sich nichts ändert und wir da nicht irgendein Abo beenden müssen. Man weiß ja nie. Johannes hat alles gesagt. Von daher bleibt mir nur zu sagen, spielt so lange ihr noch könnt. Tschüss.